Willkommen, hier ist 7 Tage Deutschland. Die guten Nachrichten vorweg. Die Grünen haben es geschafft, nahezu alle Krisen zu lösen. Habeck bezwingt die Gaskrise mit einem wirklich brillanten Schachzug. Er verbietet neue Gasheizungen schon ab übernächstem Jahr. Wenn keiner mehr heizen kann, gibt's auch keinen Mangel mehr. Und das Lenchen, Außen-Annalena, macht der Nation endlich mal klar, wie das mit der Grundlast im Stromnetz geht. Von wegen, das Netz kann Strom nicht speichern.
Und wenn eine Kühlung zum Beispiel bei einem riesengroßen Produzenten von minus 22 Grad in Zukunft dann auf 20 Grad, minus 20 Grad runterkühlt, dann ist das Hühnchen immer noch kalt. Aber wir können an der Grundlast des Netz, und das war mein Punkt, so stabilisieren, dass sich im Netz die unterschiedlichen Akteure ausgleichen.
Und so war es bei Maischberger in der ARD, die sich auch kaum das Lachen verkneifen konnte, erfunden. Bierbox Grundlasthühnchen. So kann mit einem nicht mehr ganz so kalten Huhn endlich dieser tolle Strom aus Wind und Sonne gespeichert werden. Wenn Sie da eher einen realistischen Ansatz zur Lösung der von den Altparteien hausgemachten Probleme bevorzugen, dann sind Sie hier bei uns richtig. Carsten Hilse, energiepolitischer Sprecher der AfD im Bundestag, erklärt gleich, warum auf jeden Fall die deutschen Atomkraftwerke weiterlaufen müssen, damit wir nicht dank grüner Ideologen schon sehr bald im Dustern sitzen. Marc Bernhard kümmert sich bei der AfD im Bundestag unter anderem um die Kommunen. Er hat völlig irre Zahlen. Links-Gelb will noch 90.000 neue Windräder bauen und die uns direkt vor die Nase stellen. Bei ihm in Baden-Württemberg müsste, um die Vorgaben zu erfüllen, der gesamte Schwarzwald abgeholzt werden. Wir müssen unsere Natur vor den Grünen schützen. Dazu gleich. Und AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla bringt es auf den Punkt. Mit Blick auf die Sanktionen der linksgelben Regierung sagt er, die deutsche Bevölkerung leidet, nicht die russische. Außerdem Jahrestag. Vor einem Jahr verwüstet die Flut das Ahrtal. 133 Menschen sterben. Eine ganze Region wird von den Fluten weggerissen. Die Altparteien versprachen schnelle, unbürokratische Hilfe. Das Gegenteil ist der Fall, sagt der rheinland-pfälzische AfD-Bundestagsabgeordnete Bernd Schattner. Noch nicht einmal 1% der Hilfen sind bisher ausgezahlt. Und dann wird es leider unappetitlich bei uns. Das ARD- und ZDF-Jugendangebot Funk empfiehlt Kindern ab 12 eine Sex-App, mit der sich geeignete Partner für illegalen schwulen Drogensex finden lassen. Tatsächlich nur für starke Nerven, was der Medienpolitiker unserer Stuttgarter AfD-Landtagsfraktion, Dr. Rainer Podeswa, da aufgedeckt hat. 7 Tage Deutschland hier, am Mikrofon ist Detlef Frier. Und ich gebe sofort ab an unseren Hauptstadtreporter Tobias Weber. Warum mit sauberem, sicherem und günstigem Atomstrom unsere Energieprobleme längst nicht so schlimm wären. Das ist sein Thema jetzt.
Wir stehen vor einer Riesenaufgabe. Wir werden in dem kommenden Winter auf jeden Fall Gasprobleme haben und daraus resultieren werden wir auch Stromprobleme haben. Wir haben sie mittlerweile, denn immer wieder steigt zum Beispiel hier in der Bundeshauptstadt Berlin der Strom aus. Es gibt kleinere Stromausfälle, aber das wird sich wahrscheinlich noch etwas verschärfen in den kommenden Monaten. Carsten Hilse, klimapolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Was tun gegen den drohenden Stromkollaps, der da auf Deutschland zukommen könnte?
Es ist ja schon viel passiert, was also nicht mehr rückmachbar ist, dass also viele Kohlekraftwerke stillgelegt wurden, obwohl sie komplett intakt und sehr modern und effizient waren. Aber jetzt will man zum Ende des Jahres noch die 3 übrig gebliebenen Kernkraftwerke abschalten. Wir haben das, fordern das seit ungefähr 4 Jahren, dass die also am Netz bleiben. Und wir haben dazu Anträge geschrieben, mehrere Anträge. Und jetzt gehen wir noch mal einen Schritt weiter oder sind noch einen Schritt weiter gegangen und legen jetzt einen Gesetzentwurf vor zur Änderung des Atomgesetzes. Und das ist der Paragraph 7. Dort steht also drin, also aufgeführt, wann die einzelnen Kernkraftwerke quasi vom Netz gehen sollen. Und wir ändern jetzt oder wollen das Atomgesetz quasi in der Weise ändern, dass also die 3 verbliebenen Kernkraftwerke, die wir noch haben, also nicht abgeschaltet werden müssen. Das ist jetzt erstmal, heißt jetzt nicht, dass sie unbedingt weiterlaufen, aber wir wollen die gesetzliche Grundlage erstmal dafür schaffen, dass sie weiterlaufen können. Man hat sich im letzten Jahr dagegen gewehrt, also unter verschiedenen Argumenten, dass keine Brennstäbe verfügbar wären und so weiter, alles widerlegt. Es ist eine reine politische Entscheidung, die abzuschalten. Es hat mit Vernunft nichts zu tun.
Das heißt, auch wenn man die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen wollte, das ging ja jetzt gesetzlich überhaupt gar nicht, weil die müssen abgeschaltet werden. Und darum muss es eine Gesetzesänderung geben.
Richtig, deswegen muss es eine Gesetzesänderung geben. Wie gesagt, es steht im ATG, also im Atomgesetz, dass die also abgeschaltet werden müssen am 31.12. Und wir legen, wie gesagt, eine Gesetzesvorlage so als Dienstleister vor, damit also die nicht abgeschaltet werden müssen. Wir werden sehen, was die CDU und was die FDP sagt. Die CDU fordert ja vehement in der Zwischenzeit auch, dass die drei Kernkraftwerke also weiterlaufen. Es gibt Stimmen aus der FDP, vor allen Dingen Herr Lindner, der das auch fordert. Und jetzt können Sie mal zeigen, wie ernst Sie es meinen.
Gegenüber 7 Tage Deutschland haben ja die Betreiber behauptet, dass es nicht technisch nicht möglich wäre, weil es keine Brennstäbe gibt und die seien auch so schnell nicht lieferbar. Stimmt das?
Also das stimmt nicht. Gibt es eine Firma Westinghouse und die hat dem Handelsblatt schon mitgeteilt, dass sie also der Bundesregierung schon im März diesen Jahres mitgeteilt hat, dass sie also sehr wohl Brennstäbe liefern könnten. Man müsste jetzt aber relativ schnell auch mal bestellen. Man kann natürlich auch die jetzigen drei Kernkraftwerke in sogenannten Streckbetrieb quasi erstmal betreiben. Also zum Beispiel im Frühling und im Sommer im Streckbetrieb betreiben, sodass die Brennstäbe dann letztendlich auch weiter reichen würden. Auf jeden Fall ist das Argument, dass also keine Brennstäbe zur Verfügung stehen würden, falsch, ist gelogen. Und es, wie gesagt, ist nur politisch motiviert.
Die EU-Kommission hat ja die AfD bestätigt, Atomstrom ist grüner Strom.
Gut, grüner Strom haben sie jetzt nicht gleich gesagt. Die verklausulieren das ja und sagen, das ist also nachhaltig. Und das ist natürlich so. Und hier zeigt sich natürlich dieser Widerspruch. Also wenn es den Grünen, wenn sie wirklich Angst hätten vor CO2, vor der Klimakatastrophe, dann würden sie eben nicht die Kohlekraftwerke hochfahren, sondern die Kernkraftwerke einfach belassen und die anderen drei, die also am 31.12.21 vom Netz gegangen sind, wieder einschalten. Also es ist einfach alles Heuchelei und man hat auch gar keine andere Möglichkeit mehr, weil ja die Kohlekraftwerke, die bis jetzt in der Reserve waren, die schaltet man ja sowieso schon zu. Wir haben ja sowieso schon keine Reserven mehr und letztens habe ich gelesen, es ist also die drei Kernkraftwerke jetzt abzuschalten, wäre wie, wenn man einen Großbrand hat und dann die drei größten Löschfahrzeuge quasi abzieht.
Vielen Dank, Carsten Hilse, klimapolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion in 7 Tage Deutschland, dem Wochenend-Podcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Wie vermeintliche grüne Energiepolitik funktioniert, hat uns Minister Habeck in dieser Woche auf erschreckende Art und Weise vorgeführt. Durch das Versagen dieser Regierung und ihrer Vorgänger hat sich Deutschland abhängig von russischem Gas gemacht. Wie lösen Grüne das Problem? Mit einem Verbot von Gasheizungen. Mittwoch verkündet, darf schon ab übernächstem Jahr keine neue Gasheizung mehr installiert werden. Das löst, meint Habeck, das ganze Problem. Und dafür wird das Land nun mit Windrädern zugebaut. 4-mal so viele Windräder wie bisher wollen Linke, Grüne und Gelbe bauen lassen. Auf einer Fläche von über 7000 Quadratkilometern, 2% der gesamten Fläche unseres Landes, stehen dann bis zu 300 Meter hohe Windräder. Klimaplan nennen das die Grünen. Doch der Plan hinkt und das Klima hat davon gar nichts, sagt Marc Bernhard, Sprecher des Arbeitskreises Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen der AfD im Deutschen Bundestag.
Wenn die Bundesländer die vorgegebenen Ziele nicht erreichen, dann fallen die Abstandsflächen. Wir haben momentan außer in Bayern einen maximalen Mindestabstand von 1000 Metern, der in Deutschland überhaupt zulässig ist zur Wohnbebauung. Diese 1000 Meter sollen jetzt massiv unterschritten werden können. Und man muss sich mal überlegen, von was für Anlagen wir reden. Wir reden hier von Anlagen, die 300 Meter hoch sind. Und die sollen dann 200-300 Meter entfernt von der Wohnbebauung stehen. Was das natürlich für Auswirkungen hat, das sind ja riesige Lärmentwicklungen, die da sind. Infraschall, also massive gesundheitliche Auswirkungen. Also man will hier quasi die Gesundheit der Bevölkerung auf dem Altar dieser Klimareligion, muss man es ganz klar sagen, opfern.
Bisher gab es gewichtige Ausschlusskriterien, Naturschutz, Artenschutz, Mindestabstand. All das soll nun nicht mehr gelten. Windräder überall. Für ihre Ideologie, für den Trugschluss, Deutschland könne durch CO2-Einsparung auch nur irgendetwas am Weltklima ändern, opfern die Berliner Koalitionäre unsere Landschaften und die Gesundheit unserer Menschen.
Das würde bedeuten, weitere 90.000 Windindustrieanlagen sind mit diesem Gesetz eigentlich vorgesehen. Das ist auch das, was man brauchen wird. Weil die Ausbauziele zunächst einmal, die 70 Gigawatt, die hier stehen, wenn Sie draußen rumfahren, werden Sie sehen, dass meistens die Windindustrieanlagen sich gar nicht bewegen. Die haben etwa 20-25% der Zeit erzeugen sie überhaupt Strom. Wenn sie eine installierte Leistung bis 2030 von 70 Gigawatt haben, dann ist es tatsächlich, sind es nur 14. Wir brauchen aber jeden Tag durchschnittlich 70 Gigawatt im Netz zu jedem Zeitpunkt. Das ist ungefähr der durchschnittliche Verbrauch, den wir haben. Und jetzt können Sie relativ schnell ausrechnen. Sie müssen also diese 14 Gigawatt mal 5 und dann kommen Sie auf diese 90.000 zusätzliche Windindustrieanlagen. Jetzt muss man sich mal überlegen, wo sollen die denn alle stehen? Wo sollen die eigentlich alle noch stehen? Also ich kann jetzt hier für mein Bundesland Baden-Württemberg sprechen. Das heißt zu Deutsch, man muss den Schwarzwald abholzen und dort statt Bäumen eben diese Windindustrieanlagen hinsetzen.
Noch einmal, ganz deutlich, da müssten Sie allein für Baden-Württemberg den Schwarzwald abholzen und haben dann alles andere als Versorgungssicherheit. Mal weht Wind, mal weht keiner. Der Verbrauch ist allerdings immer da und er wird steigen, rasant. Mit jedem E-Auto und wenn es dann keine Gasheizung mehr geben darf, weil die Grünen die verboten haben, mit jeder Elektroheizung, die neu installiert wird. Noch einmal Marc Bernhard.
Man kann ein Industrieland nicht mit Wind und Sonne betreiben, weil was machen Sie, wenn es Nacht ist und kein Wind weht? Dann haben Sie nur die Möglichkeit, wenn Sie selber alles abgebaut haben, was ja Ziel des Vorschlags der Regierung ist, Atomstrom aus Frankreich oder der Ukraine eben, wie wir gehört haben, zu importieren. Und deswegen sagen wir brauchen hier einen vernünftigen Energiemix. Windindustrieanlagen können in im geringen Umfang natürlich dazu beitragen zur Energieversorgung, aber man kann nicht darauf seine gesamte Energieversorgung stützen. Ich will vielleicht auch noch mal kurz einfach nur noch mal sagen, dass wir auch wissen, von was wir reden. Also wenn diese Windindustrieanlagen schaden, ja, der Umwelt massiv. Wir müssen uns einfach mal überlegen. 600.000 Vögel, Bussarde, Störche, Rotmilane werden jedes Jahr getötet. 250.000 Fledermäuse und jeden Tag 6 Milliarden Insekten.
Das ist der traurige Iststand bei aktuell 30.000 Anlagen. Nun möchte Links-Gelb aber noch weitere 90.000 Windräder bauen. 120.000 riesige Windenergieanlagen, eine unvorstellbare Zerstörung unserer Natur. Und bei dem Ressourcenverbrauch für ein einziges Windrad ist der grüne Plan nichts anderes als ein völlig unseriöses Luftschloss.
Um eine einzige Windindustrieanlage zu bauen, brauche ich 1.200 Tonnen Beton, 260 Tonnen Stahl, 4,7 Tonnen Kupfer, 3 Tonnen Aluminium und 2 Tonnen seltene Erden. Die Sachen gibt's einfach gar nicht derzeit auf dem Markt vernünftig zu kaufen. Wie viel CO2, wenn wir schon CO2 einsparen, wie viel CO2 wird eigentlich erzeugt durch den Bau einer einzigen Windindustrieanlage? Daran sieht man, das Ganze macht überhaupt keinen Sinn. Es gefährdet die Gesundheit unserer Bevölkerung, macht die Energieversorgung nicht sicher, sondern massiv unsicher und verbraucht Ressourcen, die wir dringend für was anderes benötigen und spart insbesondere überhaupt kein CO2.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Marc Bernhard in 7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenendpodcast der AfD. Allen voran die Grünen haben unser Land in eine Sackgasse manövriert. Mit Sanktionen schaden wir nur uns selbst und erreichen politisch gar nichts. Putin verkauft sein Gas anderswo, der Rubel brummt und wir gucken buchstäblich in die Röhre, in eine leere Pipeline, durch die kein Gas mehr kommt. Wären die Deutschen so schlau gewesen, die AfD in die Regierung zu wählen, sähe das alles ganz anders aus. Tobias Weber ist jetzt bei AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla.
Tino Chrupalla, nun hat der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die Gaskatze endgültig aus dem Sack gelassen. Bei Gasengpässen sollen nun doch auch private Haushalte eingeschränkt werden. Also darf die Krise wieder mal der kleine Mann bezahlen.
Ja, wir befinden uns im Wirtschaftskrieg, den Robert Habeck ausgesprochen hat. So deutlich muss man das sagen, wenn diese Sanktionen, die ja Russland treffen sollten, jetzt die eigene Bevölkerung trifft. Frieren für den Frieden ist ja sein Motto. Die Frage ist, wer soll das bezahlen und vor allen Dingen, wer leidet am meisten drunter? Das ist die deutsche Bevölkerung, nicht die russische.
Dazu kommt ja weiterhin, soll es nämlich keine Hilfen für sozial Schwache geben, damit diese die anstehenden Nachzahlungen, die denen jetzt ins Haus stehen für Strom und Gas, berappen können. Also man sagt weiterhin, vom Staat gibt's jetzt kein Geld mehr. Bei Corona gab es Geld ohne Ende und jetzt, wenn die Leute frieren, gibt's kein Geld.
Ja, die Frage ist, wer das überhaupt bezahlen soll. Wenn er jetzt schon sagt, auch Wirtschaftsminister Habeck hat ja angekündigt, dass die Leute mehr ausgeben werden, als sie verdienen. Also alleine, wenn man sich den Satz mal auf der Zunge zergehen lässt, heißt das also, dass jeder Schulden macht. Und wenn die Stadtwerke keine Gelder mehr bekommen, weil man die Rechnung nicht mehr bezahlen kann, werden die Stadtwerke pleite gehen. müssen die Stadtwerke gestützt und unterstützt vom Staat werden. Also das ist wirklich hanebüchen. Deswegen sofort die Wirtschaftssanktionen gegen Russland müssen beendet werden. Nord Stream 2 muss geöffnet werden. Das sind Maßnahmen, wo man sofort die Verbraucher entlasten kann und wo die Preise vor allen Dingen wieder sinken werden. Sofort. Das wären Maßnahmen, um die deutsche Wirtschaft im eigenen Interesse zu unterstützen und zu entlasten.
Anstelle dessen hat man sich jetzt ausgedacht, zum Beispiel in Hessen und in Baden-Württemberg, es soll Gemeinschaftswärmestuben geben für Alte und Kranke und die es halt brauchen. Und das auch noch ausgerechnet in ehemaligen Flüchtlingsunterkünften.
Ja, alle diese Vorschläge sind hanebüchen. Da braucht man überhaupt nicht ins Detail gehen. Also das ist ja schlimmer als in der DDR. Das muss man wirklich sagen. Sowas gab es nicht mal da. Das ist Sozialismus. Das ist mittlerweile Panikmache ohne Ende, was man hier, wie man hier die Bevölkerung darauf einstellen will. Wie gesagt, das ist ein Wirtschaftskrieg, den wir betreiben, der unsere Wirtschaft ruinieren wird, der unseren Sozialstaat ruinieren wird. Also wir wird es ja auch zu sozialen Engpässen und auch Situationen kommen, die wir ja teilweise schon in Europa sehen. Wer soll das eigentlich alles noch bezahlen? Den ganzen Staat, den Sozialstaat aufrechterhalten, die Sozialleistung. Also das wird ein heißer und Herbst und auch ein heißer Winter.
Betroffen sind natürlich auch voll berufstätige Familien mit Kindern, die also voll arbeiten gehen und trotzdem vermutlich extreme Probleme bekommen, ihre Heizkosten zu bezahlen. Was schlägt denn da die AfD vor? Wie kann man denn gerade den Arbeitnehmern, dem Mittelstand, wie kann man die dann unterstützen?
Ja, wir haben ja schon von Anfang an gefordert, dass die Energiesteuer natürlich gesenkt werden müssen, dass die Mehrwertsteuer gesenkt werden muss, beziehungsweise sogar ab- und ausgesetzt, abgeschafft werden muss, damit man zumindest in der aktuellen Situation, die ja natürlich auch noch durch die Inflation die Preise durch die Decke schießen, dass man dort sofort den Leuten helfen kann. Das wäre eine Maßnahme, um sofort auch die Preise zu reduzieren, damit man zumindest sich wieder auch die warme Wohnung leisten kann. Und natürlich, ich wiederhole es nochmal, sofort die Umkehr dieser Wirtschaftssanktionen, dieser unsinnigen Wirtschaftssanktionen. Das kann man nur mantraartig vor sich her beten, dass das sofort beendet wird, weil wir schaden uns selbst damit am meisten und nicht Russland. Und das ist eigentlich das Verheerende, dass diese Politik von der Bundesregierung, aber allerdings auch mit der Unterstützung der CDU, die das ja genauso will, eigentlich genau ins Gegenteil führt. Und deshalb muss man hier sofort umsteuern.
In dieser Woche gab es dann einen weiteren Schock. Der Euro ist mittlerweile paritätisch 1:1 zum Dollar. Das war nicht immer so, das war auch nie so gedacht. Das heißt, die Geldentwertung geht obendrein auch noch weiter mit diesen explodierenden Preisen.
Ja, mittlerweile ist der Euro eine Schrottwährung geworden, fast wie die italienische Lira früher. Auch die geht weiter im Sturzflug. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Geldmenge, die in Europa gedruckt wird, immer weiter steigt, dass wir weiter Schulden aufnehmen, dass der Zins nicht steigt, dass das Geld eigentlich nichts wert ist. Und das trägt natürlich zu dieser Schrottwährung bei. Auch das wird die Preise weiter steigen lassen in allen Bereichen, wird zu sozialen Problemen führen, wird zu Lieferengpässen führen, weil natürlich mit dieser Währung fast niemand mehr was anfangen kann. Also alles Probleme, die dazu beitragen, dass auch das wirtschaftlich für uns riesige Probleme bringt und natürlich auch die Sparer weiter enteignet werden.
Tilo Chrupalla, Bundessprecher und Co-Fraktionschef der AfD-Bundestagsfraktion. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Ich bin Tobias Weber.
Sex mit Tieren. Zu Gast bei einem Pädophilen. Schwuler Drogensex für Minderjährige. Und noch viel Unappetitliches mehr sehen unsere Kinder und Jugendlichen, wenn sie im Netz auf einem der über 100 Kanäle, die das Angebot betreibt, auf Funk stoßen. Ein Angebot von ARD und ZDF bezahlt aus unseren GEZ-Gebühren. Das ist schlicht jugendgefährdend, sagt die AfD-Fraktion Baden-Württemberg. Wir sprechen drüber im zweiten Teil von 7 Tage Deutschland. Jetzt bei uns die Nachrichten. Sachsen, Straßenblockierer für Polizeieinsätze zur Kasse bitten. Fast täglich muss die Polizei ausrücken, um festgeklebte Blockierer mit Speiseöl von den Fahrbahnen zu lösen. In Berlin oder Dresden, aber auch andernorts nimmt das solche Ausmaße an, dass selbst Tagesschau und Co. vermehrt über das Thema berichten. Leider ist dabei immer noch verniedlichend von Aktionen und Aktivisten die Rede. So kommentiert Carsten Hütter, Bundesschatzmeister der AfD, das beinahe tägliche Katz-und-Maus-Spiel. Hütter weiter. Tatsächlich handelt es sich um Nötigung von Autofahrern und gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr durch Straftäter. Die Straßenblockaden führen zu Staus und damit nur noch zu mehr Spritverbrauch und zur Schädigung der Volkswirtschaft sowie zu sinnloser Bindung von Polizeikräften. Zurückblieben frustrierte Autofahrer, deren Zeit sinnlos geklaut werde und der Steuerzahler, der die Zeche für die Polizeieinsätze zahlen müsse. Die Straßenblockierer selbst würden für die verursachten Kosten nicht in Regress genommen. Das habe für Sachsen zuletzt die dortige Staatsregierung auf eine Anfrage Carsten Hütters mitgeteilt. Es sei kein Wunder, dass die Klimafundamentalisten allen weiter auf der Nase rumtanzten. Dank Kuscheljustiz und grünem Zeitgeist hätten diese freie Fahrt nicht aber die Pendler, die immer mehr zur Melkkuh der Nation degradiert würden. Solange hier nicht endlich massiv umgesteuert wird und die Blockierer rigoros zur Kasse gebeten werden oder notfalls auch für längere Zeit ins Gefängnis wandern, so lange wird sich nichts ändern, so der AfD-Bundesschatzmeister. Sachsen-Anhalt, Abiturnoten immer besser, Qualifikation immer schlechter. Der Notendurchschnitt der knapp 5000 Abiturienten in Sachsen-Anhalt hat sich im Vergleich zu den Vorjahren erneut verbessert und liegt jetzt bei 2,22. Dazu erklärt Dr. Hans-Thomas Tilschneider, Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Magdeburg für Bildung, Kultur und Wissenschaft.
Eine 2, das war früher eine Note, die für überdurchschnittliche Leistungen stand. Mittlerweile ist der Durchschnitt überdurchschnittlich. Auf dem Papier sind unsere Schulabgänger exzellent. Die Wirklichkeit aber sieht anders aus. Immer weniger Abiturienten sind wirklich studierfähig. Ja, selbst für eine Ausbildung taugen viele, die heute die Hochschulreife in den Händen halten, kaum noch. Die etablierte Politik scheint die Schüler mit dem billigen Geld inflationär vergebener Bestnoten kaufen zu wollen. Spätestens beim Beginn des Studiums oder der Ausbildung aber wird die Freude über das glänzende Abiturzeugnis der Erkenntnis weichen, dass Bestnoten nichts wert sind, wenn alle Bestnoten erhalten und hinter dem schönen Schein kaum noch echte Bildungssubstanz vorhanden ist. Die AfD-Fraktion fordert deshalb schon seit langem, die Bewertungsmaßstäbe auf allen Ebenen und so auch beim Abitur anzuheben. Nicht die Noten, sondern die tatsächlichen Qualifikationen der Schulabgänger müssen besser werden.
Thüringen, ideologisierte EU-Agrarpolitik wird zur Existenzfrage der Landwirtschaft. Seit Wochen gehen in den Niederlanden Bauern auf die Straße, um gegen die Verschärfung des Düngerechts und gegen damit verbundene Betriebsstilllegungen zu protestieren. Einem Viertel der niederländischen Betriebe wird das staatlich verordnet ihre Existenz kosten. Der landwirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Thüringen, Jörg Henke, meint, anstatt in der gegenwärtig angespannten Versorgungslage mit Lebensmitteln die Erzeugerseite zu stärken, wird auch bei uns die wirtschaftliche Existenz der Landwirte durch eine ideologisierte Agrarpolitik auf EU- wie auf Bundesebene zur Existenzfrage. Henke hat den Eindruck, dass Klimafanatiker in Brüssel wie in Berlin die ganze Gesellschaft zu Vegetariern umerziehen wollen und das auf sehr radikale Art und Weise. Unter dem Vorwand vermeintlicher Klimaschutzziele würden nicht nur in den Niederlanden die Agrarbetriebe vom Markt gedrängt und enteignet. Es könne nicht sein, dass unseren Bauern das Existenz- und wie in den Niederlanden sogar das Berufsausübungsrecht abgesprochen wird. Die Auswirkungen der Umsetzung von EU-Verordnungen auf nationaler Ebene offenbarten, dass die EU zusehends zu einem autoritären Zentralstaat verkommt, so Jörg Henke. Bayern, künstlerische Freiheit statt Cancel Culture der CSU. Die Stadt Würzburg hat verboten, das Lied Layla auf dem Kiliani-Volksfest zu spielen. Der Partyschlager von DJ Robin und Schütze ist derzeit auf Platz 1 der Singlecharts. Die von CSU-Oberbürgermeister Schuchert geführte Stadtverwaltung hält den Song allerdings für sexistisch. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Ulrich Singer, kommentiert das wie folgt.
Nicht nur die Grünen sind eine Verbotspartei, sondern auch die CSU. Söders traurige Truppe läuft den linksgrünen Spaßbremsen auf allen Irrwegen hinterher. Von der gescheiterten Energiewende bis zur tristen Cancel-Unkultur. Jetzt verbietet ein CSU-Oberbürgermeister sogar einen harmlosen Partyhit. Denn das Lied wäre angeblich sexistisch, heißt es im spaßbefreiten linken Gouvernantenjargon. Herr Schuchert und seine CSU-Sittenwächter brauchen es ja nicht zu hören, aber sie müssen es anderen Leuten doch nicht verbieten. Das Schlagerverbot zeigt, wie weit sich die einstige Volkspartei CSU von den Menschen entfernt hat und zu einer Verbotspartei wurde. Und vor allem ist es ein besorgniserregender Eingriff in die Freiheit von Kunst und Kultur, den wir als freiheitliche Gesellschaft nicht hinnehmen dürfen. Als AfD sagen wir Nein zur Zensur und Verbotsunkultur des parteipolitischen Einheitspreis. Liberalitas Bavaria heißt für uns Leben und Leben lassen oder in diesem Fall Hören und Hören lassen. Die Geschmäcker sind eben verschieden und das ist auch gut so.
Und soweit unsere Nachrichten aus den Landesverbänden und den Landtagsfraktionen der AfD für diese Woche. Mehr Nachrichten finden Sie bei uns im Netz, unter anderem auf afdkompakt.de. Hier ist 7 Tage Deutschland. Sie hören den Wochenend-Podcast der AfD. Am Donnerstag dieser Woche jährte sich die Flut im Ahrtal. Unglaubliche Zerstörung. 133 Menschen kommen ums Leben. Verletzte, vernichtete Existenzen, geplatzte Lebensträume. Eine ganze Region verwüstet von den Wassermassen. Die Altparteien kamen zum Fototermin. Kanzlerin und Minister versprachen schnelle und unbürokratische Hilfen, übten für die Kameras mit mehr oder weniger Erfolg die betroffene Miene. Aber was ist in diesem einen Jahr wirklich passiert? Wie steht es um die Betroffenen heute? Darüber sprechen wir jetzt mit dem rheinland-pfälzischen AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Schattner. Herr Schattner, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Eine Zahl hat uns in dieser Woche, Herr Schattner, sehr aufhorchen lassen. Sie sprechen in einer Pressemitteilung davon, dass weniger als 1% der möglichen Hilfen bisher ausgezahlt worden sind. Erklären Sie uns die Zahlen doch bitte.
Nun, unsere Landtagsabgeordneten sind an dem Thema Ahrtal ja sehr eng dran. Wir haben ja einen Untersuchungsausschuss und auch eine Enquetekommission in Rheinland-Pfalz zu diesem Thema. Und da wurde mittlerweile ganz klar, am Geld für den Wiederaufbau mangelt es eigentlich nicht. 18 Milliarden stehen überwiegend vom Bund bereitgestellt zur Verfügung. Aber aufgrund dessen, dass wir hier eine überbordende Bürokratie bei der Auszahlung haben, sind davon mit Stand Ende Mai diese 136,5 Millionen gerade mal ausgezahlt worden. Das ist eine Zahl, die unsere Kollegen aus dem Landtag eruiert haben mit Hilfe einer kleinen Anfrage an die Landesregierung.
Wie ist denn die schleppende Auszahlung überhaupt zu erklären? Genau das Gegenteil, also Geld ohne Bürokratie, war den Betroffenen ja ursprünglich versprochen worden.
Da liegt eigentlich das Grundübel in dieser Geschichte. Viele Menschen müssen Unterlagen beibringen, die sie gar nicht mehr haben. Bei vielen wurde das gesamte Hab und Gut weggespült. Die kompletten Häuser sind zerstört. Diese Unterlagen, die eigentlich vorgebracht werden müssten, um Hilfen zu beantragen, sind vielfach gar nicht verfügbar. Und dann scheitern daran Anträge. Die Anträge müssen im Internet gestellt werden, gerade ältere Bewohner kommen damit im Ahrtal nicht klar. Es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand und es gibt keine Möglichkeit, offensichtlich von Seiten der Landesregierung das zu vereinfachen, sodass die Menschen hier in der Bürokratiefalle stecken und viele mit den Anträgen gar nicht klarkommen und teilweise auch schon resigniert haben.
Das ist ja kaum zu verstehen. Sie haben es gesagt, für Ihr Land Rheinland-Pfalz alleine gibt es einen Hilfstopf, der ist prall gefüllt. Da sind 18 Milliarden Euro drin und erst knapp 137 Millionen davon sind geflossen. Die Bürokratie haben Sie schon als einen Feind der schnellen Auszahlung ausgemacht. Aber wer genau bremst denn da? Ist da in der Landesregierung, ist da in der Verwaltung Ihres Bundeslandes, ist da irgendwas nicht so, wie es laufen sollte? Da muss doch irgendjemand auf der Bremse stehen.
Es gibt keine klaren Hierarchien. Die Landesregierung sagt, die Voraussetzungen sind geschaffen, dass die Hilfsgelder fließen können. Aber die Ausführungsverordnung, die Bestimmungen zum Auszahlen des Geldes sind so komplex, so umfangreich, dass es im Prinzip immer von einer Behörde zur anderen Behörde geschoben wird. Die Menschen müssen Unterlagen beibringen, die sie oftmals nicht haben. Dann müssen sie wieder zum nächsten Amt, um sich dort wieder eine Bescheinigung zu holen. Vor Ort sind die Ämter teilweise ja auch immer noch nicht vernünftig erreichbar, sodass sich die Menschen dort immer wieder im Kreis drehen und einfach nicht zu Potte kommen. Es ist auch eindeutig so, dass eine nicht genügende Ausstattung mit Menschen vor Ort da ist, die die Menschen betreuen. Also es ist alles immer noch ein Jahr nach der Flut mehr improvisiert wie eine strukturierte Abwicklung der ganzen Anträge.
Das ist alles wirklich schwer vorstellbar für einen Außenstehenden. Sie wollen sich, so schreiben Sie das, zum Jahrestag der Flutkatastrophe mit so wörtlich aller Kraft dafür einsetzen, dass die Betroffenen die notwendige Hilfe nun endlich bekommen. Wie werden Sie das anstellen?
Das ist primär von unserer Seite als Bundestagsfraktion oder als Bundestagsabgeordneter können wir hier massiv nur moralischen Druck ausüben auf die Landesregierung, aber vor Ort. Unsere Fraktion im Landtag ist sehr eng an diesem Thema dran. Mit kleinen Anfragen, mit Nachfragen wird hier immer wieder der Finger in die Wunde gelegt. Und unsere Kollegen hier im Land sorgen immer wieder dafür, dass die einzelnen Probleme klar angesprochen werden und treiben hier die Landesregierung vor sich her, damit diese dort ins Handeln kommt. Bei uns selbst ist es so, als Bundestagsabgeordnete, ich werde am 22.07. wieder vor Ort sein im Ahrtal. Ich werde unterwegs sein mit Jan Bollinger, unserem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden im Landtag und Landesvorsitzenden. Und es wird dabei sein der Herr Janich von der AfD, Bundestagsabgeordneter aus Sachsen, der im Innenausschuss tätig ist, dass wir uns vor Ort ebenfalls wieder informieren, wo hakt's, um dann ganz konkret die entsprechenden Behörden und Stellen darauf ansprechen zu können, wo konkret Erleichterungen vorgenommen werden müssen, damit die Menschen endlich an ihr Geld kommen, damit es hier endlich vorangehen kann.
Sie sind also häufiger selber auch vor Ort im Ahrtal. Was sagen Ihnen denn da die Bürger? Was hören Sie als Abgeordneter von den Menschen?
Es sind eigentlich so drei Dinge, die im Großen und Ganzen kommen. Es ist Frust über verpasste Chancen. Es ist die Wut, dass nichts vorangeht. Und es ist die Enttäuschung, dass auf das große mediale Bedauern der Menschen dann danach nichts mehr passiert ist. Wenn man vor Ort ist, sieht man, wir brauchen noch 25 Jahre, wenn es in dem Tempo weitergeht, um vor Ort wirklich wieder Zustände wie vor der Flut zu erreichen. Und die Menschen sind einfach enttäuscht und zutiefst frustriert. Viele wandern ab, viele ziehen weg, wenn sie die Möglichkeit haben. Menschen wohnen immer noch in Tiny-Häusern, weil es keine vernünftige Unterbringungsmöglichkeiten gibt. Also es ist eine ewige Schlange und immer mehr Menschen resignieren vor Ort.
Da ist jede Menge Geld, aber die Menschen kommen nicht ran, weil die Altparteien es einfach nicht können. Wie sieht es denn ein Jahr nach der Flut mit der Sicherheit vor Ort aus? Ist wenigstens genug für den Hochwasserschutz getan worden, damit sich eine solche Katastrophe nicht wiederholen kann?
Auch da gibt es viele blumige Worte, aber wenig Konkretes. Es wird darüber diskutiert, dass Rückhaltebecken gebaut werden sollen. Da haben auch wir wieder im Landtag entsprechende Anfragen gestellt. Auch da ist von den Planungen noch nichts konkret umgesetzt worden. Es wird wieder angefangen, in den Überflutungsgebieten des Ahrtals teilweise wieder den Wiederaufbau zu betreiben, obwohl man das aus Hochwassersicht an den Stellen gar nicht mehr dürfte. Und wenn ich es auf den Bund hochziehe, wenn man mal sieht, wir haben im gesamten Bundesgebiet 90 Millionen von der Bundesregierung zur Verfügung für ein sogenanntes Sirenenprogramm, weil man festgestellt hat, man hat die letzten 20 Jahre den Katastrophen- und Zivilschutz kaputt gespart. Jetzt gibt es vom Bund 90 Millionen für ein sogenanntes Sirenenprogramm, für ein Warnprogramm in der ganzen Republik. Das sind 8 Millionen, die dort aufs Land Rheinland-Pfalz entfallen. Und da sagt schon der Städte- und Gemeindebund, das ist mit Abstand viel zu wenig, um auch nur rudimentär die Gemeinden wirklich mit Warnsirenen auszustatten. Und gerade diese Sirenentechnik hätte im Ahrtal dafür sorgen können, dass viele Menschenleben gerettet worden wären, wenn die Menschen nur rechtzeitig gewarnt worden wären. Aber man sieht auch hier wieder, es wird gespart, es wird Symbolpolitik getrieben, es passiert auch hier viel zu wenig.
Bernd Schattner, in Stichworten zum Abschluss, welche drei Maßnahmen würden Sie, wären Sie in Regierungsverantwortung, jetzt sofort umsetzen?
Wir brauchen endlich eine schnelle, unbürokratische Hilfe vor Ort. Wir müssen uns darum kümmern, dass solch eine Katastrophe weder im Ahrtal noch sonst in Deutschland irgendwo passieren kann. Das heißt, wir brauchen vernünftige Hochwasserpläne und wir müssen endlich Geld in die Hand nehmen, um den Katastrophen- und Zivilschutz in Deutschland wieder auf eine moderne Basis zu stellen, dass solche Katastrophen zukünftig nicht mehr passieren können.
Bernd Schattner, AfD-Bundestagsabgeordneter aus Rheinland-Pfalz. Sie haben es gesagt bei uns im Podcast. Am 22.07. sind Sie mit Kollegen aus der Bundestags- und auch aus der Landtagsfraktion vor Ort im Ahrtal. Dürfen wir Sie da in die Pflicht nehmen, uns per Telefon zu informieren, vor Ort zu informieren, wie es da aktuell aussieht und welche Erfahrungen Sie vor Ort machen?
Das können wir sehr gerne tun.
Wir danken schon vorab dafür, Bernd Schattner, AfD-Bundestagsabgeordneter, bei uns im Podcast aus Berlin. Hier ist 7 Tage Deutschland.
Vielen Dank für das Gespräch.
Hier ist der Wochenend-Podcast der AfD. Die AfD-Landtagsfraktion in Stuttgart hat sich das Programm des öffentlich-rechtlichen Jugendangebotes Funk angeschaut. Anschauen müssen. Es war kein Vergnügen. Funk ist bekannt für politisch wenig ausgewogene Berichte, einen starken Hang zu allem, was links und grün ist, für wenig kritischen Umgang mit Themen wie Transsexualität oder Geschlechtsumwandlung. Und Funk ist, das sagt der medienpolitische Sprecher der baden-württembergischen AfD-Fraktion, Dr. Rainer Podeswa, schlicht jugendgefährdend. Er macht das an Beiträgen wie diesen fest.
Chemsex, Sex auf Drogen, Viva la Vulva oder Pornostar Hannah Secret berichtet oder ganz widerlich Zoophilie, Sex mit Tieren.
Funk wird über das Internet verbreitet und richtet sich auf einer unüberschaubaren Zahl an Kanälen, beispielsweise via Snapchat oder Instagram, ganz gezielt an Kinder und Jugendliche. Das Angebot definiert seine Zielgruppe selbst als beginnend mit 14 Jahren und zeigt seinen Zuschauern Beiträge wie diesen.
Chemsex, warum einige Schwule auf Drogen Sex haben, der darüber berichtet, wie zwei ältere Herren, so um die 50, zunächst Drogen beschaffen. Koks, Crystal Meth, Ketamin, Gras, Substanzen, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und dann anschließend unter Drogeneinfluss volle 12 Stunden lang dabei gefilmt werden, wie sie 6 oder 7 oder mehr Partner an einem Wochenende beglücken. Dass Drogensex hier in diesem Jugendbeitrag nicht ernsthaft kritisch begleitet wird, dass der Drogenkonsum hier geradezu empfohlen wird, dass in diesem Beitrag der Drogenkonsum wiederholt gleichgestellt wird mit Alkohol, den man auf Familienfeiern zu sich nimmt, ist ein besonderes Merkmal.
Aber leider nicht das einzige. Die AIDS-Infektionen steigen in Deutschland wieder an. Ein Grund dafür, laut Robert-Koch-Institut, genau solche Drogenpartys, wie sie Funk Deutschlands Kindern und Jugendlichen in den sozialen Medien zeigt, ja geradezu empfiehlt. Und Funk gibt auch Tipps, mit welchen Sex-Apps für das Handy sich willige Sexualpartner für solche Experimente mit illegalem Drogenkonsum finden lassen. Noch einmal Dr. Rainer Podeswa.
In dem Beitrag wird dann auch noch die App besonders herausgehoben und genannt, wie man denn am leichtesten mit dieser App Leute findet, die sich so wörtlich, ich zitiere ja nur aus dem Jugendprogramm, die sich gerne in den Arsch ficken lassen wollen. Nachdem dieser Beitrag in der ARD-Mediathek rund um die Uhr abrufbar ist und für Kinder ab 12 Jahren dort ausgewiesen ist, ist es dann schon sehr verwunderlich, dass das meistgebrauchte, dutzendfach gebrauchte Fachverb dieses Beitrags halt bedeutet.
Freigegeben für Kinder ab 12 Jahre in einem zwangsgebührenfinanzierten öffentlich-rechtlichen Angebot. Funk wird gemeinsam veranstaltet von ARD und ZDF, verantwortet aber vom SWR, dem Südwestrundfunk. Dr. Rainer Podeswa ist einer der wenigen Rundfunkräte, die die AfD in Deutschland stellen kann. Er hat versucht, diese gebührenfinanzierte Jugendgefährdung im Rundfunkrat zum Thema zu machen. Der Rundfunkrat wacht eigentlich über die Programme und muss unter anderem dafür sorgen, dass der Jugendschutz gewährleistet wird. Doch dem AfD-Vertreter in dem Gremium schlug nichts als Desinteresse entgegen.
Kein einziger dieser Rundfunkräte, kein einziger sah sich veranlasst, nachzufragen bei mir oder beim Intendanten, den er zu überwachen hat. Das nenne ich Versagen der Überwachung. Und werde die Landesregierung fragen, welche Konsequenzen sie daraus zu ziehen gedenkt. Wir von der AfD-Fraktion haben für die in unserer Einschätzung 3 kritischsten Beiträge offizielle Programmbeschwerde eingelegt und werden sehen, wie sich der Rundfunkrat zu diesen Beschwerden stellen wird.
Und auch wir vom AfD-Podcast bleiben an der Sache weiter dran. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, teuer, überheblich, politisch einseitig und nun offensichtlich auch noch jugendgefährdend. 7 Tage Deutschland, der Wochenendpodcast der AfD. Und jetzt sind Sie dran. Ihre Meinung ist gefragt. Was sagen Sie zu dem gerade Gehörten? Was sagen Sie zu den Praktiken des öffentlich-rechtlichen Jugendangebotes Funk? Rufen Sie uns an 030 439 70765 oder schicken Sie uns, das ist noch besser, eine Sprachnachricht über WhatsApp an die gleiche Nummer 030 439 70765. Wir werden dieses Thema in der kommenden Woche hier im Podcast der AfD noch einmal aufgreifen und wir wollen bis dahin sehr gerne wissen, wie Sie über dieses Thema denken, wie Sie über das denken, was Sie gerade gehört haben, wie Sie über die Reaktionen der Altparteien und auch über die Reaktionen des Rundfunkrats in Stuttgart denken. Lassen Sie es uns bitte wissen und wir werden in der kommenden Woche dann einen Zusammenschnitt Ihrer Kommentare hier bei uns im Podcast senden. Nächste Woche sind wir am Freitag wieder für Sie da mit der neuesten Ausgabe von 7 Tage Deutschland. Ich bin Detlef Frier, ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören und wünsche jetzt trotz allem ein gutes Wochenende. Tschüss aus Berlin.